warte mal, orf.at, nehmen wir gleich das allererste. Rapid nimmt Spielersperren nicht hin. Ja, und dann kann ich zum Beispiel jetzt, wenn ich recht gescheit bin, gehe ich her und sage, ja, an dem, was Hostel sagt, also an dem, wie man Hostel sieht, dass ja einfach Menschen zerstört werden. Das sieht man natürlich auch, was Rapid der Bundesliga antut, indem Rapid jetzt diese Sperren nicht hinnimmt. Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Diesmal mit dem Thema Torture Porn, Eli Roths Hostel. Hi Freaks und herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem Number One Podcast für Horrorforschung. Die schrägsten Stories, die extremsten Erkenntnisse und die trashigsten Theorien. Meine Lieben, heute ist ganz ein besonderer Tag, eine ganz besondere Episode, die wir da vor uns haben. Es ist Staffelfinale. Ja, und zum großen Staffelfinale möchte ich einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr immer wieder mit dabei seid. Danke, dass ihr Teil dieser wunderbaren, horriblen Reise seid. Danke, dass ihr Dr. Horror zu dem macht, was es tatsächlich ist. Ich weiß noch, vor 4 Monaten bin ich da gesessen, wo ich jetzt sitze, also da bei mir im Wohnzimmer, und habe mich so mit zittrigen Fingern hingetastet in Richtung Upload-Button. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo es nochmal bei mir ganz viel Angst aufgeschwärmt hat. Das war so ein bisschen so wie im Film. Das kennt ihr sicher, wenn A-Plot und B-Plot intertwinen. Also wenn Action-Plot, das was halt passiert, und interner Plot, das was im Helden passiert an Entwicklung, zusammenkommen. Und das passiert meistens so, da kommt dann der Böse und haut im Helden nochmal so seine ganzen negativen Glaubenssätze um. König der Löwen zum Beispiel kommt das K, also Simba, da steht er schon am Felsen oben, ist schon bereit zum Kämpfen, kommt das K nochmal und sagt, du glaubst wirklich, dass du mir da jetzt runterhauen kannst, du hast doch immerhin deinen eigenen Vater umgebracht. Ist für den Simba natürlich hart, ist aber ein Blödsinn. Also er geht dann auch drüber, passt eh, aber das ist nochmal so die letzte Prüfung, da kommen nochmal wirklich so die tiefsten Ängste raus. Da muss man nochmal die tiefsten Ängste sich anschauen, bevor man ins große Finale geht. Kann man, genauso war es bei mir auch, ich bin dann wirklich da gesessen, so ein Finger schon am Upload-Button, und habe mir dann wirklich gedacht, fuck, ich habe da so viel von meinem Herz drinstecken, so viel, ja, einfach so viel Liebe drinstecken, und was ist denn, wenn das jetzt keine Sau interessiert, was ist, wenn das jetzt, ja, vielleicht einen Hörer kriegt, ein Hörer ist ja garantiert, die Mama, aber von der weiß ich auch, die ist jetzt so mit so Horror und Umbringer, das ist jetzt nicht so ihr Ding, das ist dann auch was, wo man dann quasi, ja, da steckt vielleicht ein wenig Mitleid, familiäre Verpflichtung dahinter, was ist denn, wenn das ganze Ding jetzt gar keine Resonanz kriegt? Und ja, jetzt so 4 Monate später bin ich einfach nur überglücklich, dass ich diesen Knopf gedrückt habe, weil es war wirklich der Beginn einer wunderbaren, geilen Geschichte. Und diese Geschichte, die hat vor allem einfach mit euch, mit der Dr. Horror Community zu tun. Also richtig, richtig geil, was da alles passiert ist. Und wirklich danke von ganzem Herzen jedem Einzelnen von euch, dass ihr immer wieder mit dabei seid. Und nur gleich so, als, ohne zu viel zu spoilern, ist da war gleich mal so ein bisschen ein Sneak Peek, es werden richtig geile Sachen passieren in nächster Zeit. Ein neues Format kommt, nämlich mit in Echtzeit die Welt der Horrorforschung sozusagen auf Forschungsreise. Und ja, dann im Herbst werden wirklich ganz, 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 ganz viele coole Sachen passieren. Also ich freue mich mega auf alles, was uns da auf unserem gemeinsamen Weg noch begegnen wird. Ja, aber vorher geht es jetzt einmal wirklich ins Finale, und ich würde sagen, wir haben ein würdiges Werk für dieses Finale, nämlich Hostel, Eli Roths Hostel, einer der geilsten Filme aller Zeiten, meiner Meinung nach auch einer der, ja, vielleicht missverstandensten Filme aller Zeiten, weil Hostel ist ja so, ich würde es nicht einmal sagen, ein idealtypischer Vertreter des Torture Porn. Hostel ist ja der Inbegriff des Torture Porn. Mit Saw gemeinsam. Saw ist vielleicht sowas wie der Mackie, und Hostel ist sowas wie irgendwas, was nicht ganz so groß ist wie Mackie, aber ein bisschen cooler. Burger King will ich jetzt nicht sagen. Weil Burger King ist eigentlich nur ein bisschen kleiner als Mackie, aber auch ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht. Wenn jetzt Saw Ariana Grande ist, dann ist Hostel vielleicht sowas wie Amy Winehouse. Ja, oder wir lassen es einfach dabei. Das ist vielleicht einfach ein Verhältnis, für das kein Vergleich sie wirklich anbietet. Ein unvergleichliches Verhältnis. Also Hostel ist auf jeden Fall, würde ich sagen, mit Saw jetzt der Film, der dieses Genre wesentlich mitdefiniert hat, wo Saw durchaus ein bisschen die Polo-Variante ist. Vielleicht hat der 3er BMW im Genre, auch mit diesem dezidierten Fokus auf die Fallen, steht da natürlich schon das Sensationalistische einfach mehr im Fokus. Und ja, gleichzeitig muss man bei Saw wirklich ganz genau hinschauen, um zu bemerken, dass es auch da so einen Subtext gibt, der durchaus auch super auf gesellschaftliche Verhältnisse anwendbar und lesbar ist. Aber das ist bei Saw jetzt nicht so im Vordergrund. Also da muss man schon wirklich tief einschneiden, sage ich jetzt einmal in Saw-Diktion, um das mitzukriegen, um das spitz zu kriegen, um das auf den Plan zu kriegen. Übrigens, wenn ihr mehr über Saw erfahren wollt, gibt es super Dr. Horror-Folgen. Ich habe letztens mit der Ari und mit der Lena von Schreckszene über John Kramer geplaudert und da ist wirklich ganz, ganz viel drin. Also da haben wir uns wirklich angeschaut, was steckt da an ja, neoliberalen Imperativen drin in Saw. Wir haben uns angeschaut, was sind da für religiöse Bezüge drin. Das habe ich persönlich am allerspannendsten gefunden. Und wir haben darüber diskutiert, ist Schicksal jetzt ein guter oder ein besser? Richtig cool geworden. Horcht da gerne meine, ist bei mir im Feed einfach, ja, ich glaube, 2 Folgen vor dieser Folge, also da habt ihr ein super Double-Feature zum Thema Torture Porn und mit den beiden Folgen, ja, will ich mich da jetzt nicht 2000 Fenster lernen, aber mit den beiden Folgen habt ihr da schon ziemlich viel Meter gemacht, also da kann man dann nachher schon ja, zur Bachelorarbeit oder zur Masterarbeit auch schreiten, würde ich mal sagen. Ja, also wo so tatsächlich jetzt so ja, mit der Riesensage quasi kommt, das ist ja dingsymbolisch schon wunderbar gelöst in den 2 Filmen, da fährt Hostel durchaus eine feinere Klinge aus, da arbeitet Hostel ja auch auf einer philosophischen Ebene durchaus mit Skalpell. Das ist sehr oft aber übersehen worden, einfach weil Hostel, naja, alleine mit diesem Torture-Porn-Label doch dann immer, ja, vor allem unter diesem Gesichtspunkt eben, da hocken sie sich gegenseitig niedergelesen worden ist. Und tatsächlich geht es da aber um, ja, alles eigentlich, also vielleicht nicht ganz um alles, aber es geht um sehr viel und es steckt wirklich viel drin. Es geht um, was für Verhältnis haben wir eigentlich zur Welt und wie wird das durch Konsum und Kapitalismus reguliert? Es geht natürlich auch um Homophobie. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Film neulich schon mal gesehen habt, aber bei mir hat sich da die Wahrnehmung total verschoben und das ist spannend, weil mir ist das am Anfang nie so aufgefallen. Also wie der rausgekommen ist, war das eher nur normal. Gerade wenn du, so wie ich, in Oberösterreich-Land aufgewachsen bist. Wir waren ja genauso wie die Hostel, da war alles einmal gleich schwul. Ja, hast einen 5er gekriegt in Mathe, schwul, hast einen 1er gekriegt in Mathe, auch schwul. Das war einfach damals nur völlige Normalität, so zu reden und dann natürlich auch dementsprechend so zu denken. Und das war auch dann ja für mich ein weiter Weg, um einmal zu spüren, wie man sich damit anschneidet. Also natürlich schneidet man die eigene Sexualität an, natürlich schneidet man die eigene Verletzlichkeit an, wenn man so tut. Aber das war wirklich damals halt so ein Standard und auch gar nicht so wie heute. Man entscheidet sich, man positioniert sich auf einen Ort damit. Es ist übrigens spannend, weil das fällt mir jetzt auf, so, dass man sagt, das war halt damals so. Gell? Das ist so eine Rhetorik, die kennt man vielleicht vom Opa, wenn er über die Hitlerzeit redet. Früher habe ich mir geglaubt, das ist so eine depperte Ausrede. Das war halt so. Aber natürlich, gell, das ist natürlich der größte Zwang, den du gar nicht als Zwang wahrnimmst, sondern der einfach ja, sie als Normalität ausgibt. Also das ist halt so. Und genauso war es damals bei uns am Land auch, wo ich aufgewachsen bin in der Volksschule, man redet halt so. Gerade dieses unpersönliche Mann, das ist ja so generalisiert, also Mann heißt alle immer quasi, Mann redet halt so, das ist eigentlich der größte Zwang, weil man gar nicht checkt, dass das eigentlich ein Zwang ist und man auch dann gar nicht wahrnimmt, dass das eine bestimmte Version von Realität ist oder eine bestimmte Anschauung ist, die da sozusagen mittransportiert wird, sondern das ist einfach normal. Und das ist natürlich umso schlimmer und das werden wir jetzt da in Hostel sehen, wenn diese Normalität so konstruiert ist, dass es einfach für Menschen nicht möglich ist, sie ganz darin zu entfalten und einfach dem zu folgen, was sie im Herzen ausmacht. Da kommen dann einfach komische Sachen raus. Komisch jetzt einmal gelinde gesagt, wenn unsere Realität so schief gewickelt ist, dass da wirklich einfach ja, ganz wesentliche Teile von dem, was einfach wir sind, was uns ausmacht, ausgeschlossen werden oder nicht einmal ausgeschlossen werden, sondern ständig treten werden, schlecht geredet, schlecht gemacht werden. Also da darf man ruhig ein bisschen aufpassen. Ist quasi vom Opa her oder auch von der eigenen Jugend her wissen wir es schon. Das ist immer gefährlich, wenn da Sachen kommen wie, ja, das macht man halt so, so redet man halt, das ist halt so. Nein, ist es nicht. Und da können wir durchaus einen Schritt zurück machen oder einen Schritt nach vorne machen und einfach schauen, was dahinter steckt und ob das für uns richtig ist. Ja, aber das wissen natürlich die Leute in Hostel nicht, die sind auch noch in ihrer ganz eigenen Realität. So also haben halt die Grete um 2000, da war halt noch alles, in Hostel ist immer, that's gay, wenn irgendwas nicht passt, that's gay. Aber das ist ganz spannend an Hostel, dass du da wirklich auch siehst, und das ist für mich das, was diesen Film wirklich ausmacht und was den auch philosophisch so, ja, den philosophisch so eine Dichte, so eine Tiefe gibt, dass du wirklich siehst, wie einerseits die Entfesselung von Bedürfnissen, nämlich, dass ich sage, da will ich ans Auge ausbrennen, mit dem Bunsenbrenner oder was, das ist ja auch kein normales Bedürfnis mehr, wo man sagt, ja, das steckt halt so in der menschlichen Natur. Der Mensch, der muss atmen, essen und wie mit dem Bunsenbrenner vielleicht das Auge ausbrennen, das ist ja nicht normal. Also wo kommt das her? Und das ist natürlich was da schon mit so einer kapitalistischen Logik, die einerseits eben so funktioniert, dass sie unser Begehren so weit wie möglich entgrenzt. Andererseits aber sagt Hostel, und das finde ich spannend, wie eben diese Entgrenzung des Begehrens auch mit einer Unterdrückung des Begehrens zugunsten von patriarchalen Werten zusammenhängt. Stichwort eben schwul, that's gay. Also es geht eigentlich wirklich wesentlich darum, wie eben die Unterdrückung und Tabuisierung von gewissen Bereichen der Sexualität dann auch dazu führt, dass man auf der anderen Seite völlig durchdreht und dann nach Slowakien da fahren muss und dann Leute foltern muss, damit es wieder passt. Genau das schauen wir uns jetzt an und ich garantiere es euch, so habt ihr Hostel noch nie gesehen. Hostel und der Torture-Porn. Ja, also bevor wir wirklich in den Film hineinlaufen, eine kleine Einführung einfach zum Thema Hostel und Torture-Porn. Das macht ja diesen Mythos um Hostel aus, dass der Film da wirklich zu so einem Aushängeschild für ganz neue Art von Kino, ganz neue Art von Film avanciert ist, eben gleich mit diesem Begriff des Torture-Porn. Ja, und diesen Begriff hat David Edelstein, den 2006 in einem Artikel für, ich schaue jetzt nach, während ich da rede, für das New York Magazin, glaube ich, steht da zumindest auf Google, für das New York Magazin hat er einen Artikel veröffentlicht, wo es eben um Torture-Porn geht und da sagt er im Grunde zwei Dinge. Das eine ist, da gibt es jetzt eine neue Art von Film und die sagen Gewalt, aber das ist nicht mehr so wie früher Gewalt, weil früher Gewalt war ja noch okay, weil da ist immer um was anderes gegangen. Ah, aber diese Filme, die zeigen nur mehr Gewalt, die sind quasi die dümmsten Filme aller Zeiten und die hat er unter diesem Label Torture-Porn zusammengefasst und das ist jetzt spannend. Dann hat er das ein bisschen mit dem, was in Amerika damals gerade los war, zusammengedacht. Da war damals aktuell gerade 9-11, also ein Ereignis, das wirklich ja, die Welt, aber vor allem eben Amerika erschüttert hat. Und Präsident Bush hat dann auf seine, ja, für ihn typische Bush-Art und Weise reagiert und hat gesagt, jetzt gibt's War on Terror, das lassen wir Amerikaner uns nicht gefallen. Und ja, im Zuge dieses War of Terror ist dann sehr schnell an die Öffentlichkeit gekommen, dass die Amerikaner eben bei diesem War of Terror selber nicht davor zurückschrecken, terroristische Mittel einzusetzen, nämlich eben die besagte Folter. Abu Ghraib war da ganz ein großes Ding. Da ist man wirklich drauf gekommen, dass Soldaten ja Menschen aus Spaß gefoltert und gedemütigt haben. Also es war dann nicht einmal mehr unter dem Vorwand des Strategischen, weil ich bin halt der Meinung, Folter, das ist sowieso, das mache ich nicht strategisch, das Strategische ist auch Ausreden fürs Foltern, aber die haben das wirklich per Gaudi einfach gemacht, haben da quasi auch so Urlaubsfotos gemacht, wo sie auf die Leute oben sitzen und so weiter. Also das war wirklich ganz eine wilde Geschichte. Und da ist natürlich eine sehr kontroverse Debatte dann aufgekommen. Die Frage, die da im Zentrum war, war, wie weit dürfen denn die Good Guys gehen, wenn es darum geht, in einer Welt die von Terror zerfressen ist, wieder Ordnung zu stiften? Also inwiefern dürfen die Gurden böse Mittel einsetzen? Vielleicht dazu noch als so kleiner Exkurs, das ist nämlich wirklich eine spannende Geschichte, aber was man sich selber mit heimnehmen kann, falls einmal eine Doktorverwandtschaft da ist oder die Lehrerverwandtschaft, also Leute, die immer alles besser wissen, wenn man sich mal selber so ein wenig als Kenner der Kultur profilieren will, was der David Edelstein da macht, das ist was Filmkritiker generell gern machen und was gerade auf dem Horror auch immer wieder angewandt wird, das ist eine simple A-B-Gleichung. Das funktioniert im Grunde ganz einfach, jetzt aufgepasst, das ist wirklich super, kann man sich überall hin mitnehmen, kann man auch in allen möglichen Berufsfeldern einsetzen. Also du nimmst ein Element, das irgendwie gleich ist, das ist so Metaphernbildung, Grundkurs, ein Element, das irgendwie gleich ist, in dem Fall ist es Folter und Gewalt beim Edelstein, und dann kannst du A auf B übertragen, das ist sozusagen die Brücke zwischen A und B, in dem Fall ist es Folter, und dann kann man sagen, ja, die Filme, die diese Folter zeigen, das ist halt, wenn man es durchdenkt, merkt man schon, das ist natürlich nicht ganz rund. Die Filme, die diese Folter zeigen, das verweist natürlich und die kommentieren natürlich diese Folter, die von den amerikanischen Truppen verbrochen worden ist. Ist was man gerade in der Horrorkritik sehr oft liest, solche Kurzschlüsse, das ist recht spannend. Zum Beispiel beim Home Invasion war das einmal so, wie die Home Invasion ist eine Zeit lang so modern waren beim Home Invasion, so kurz zur Erklärung, da geht es immer darum, da sind Leute irgendwo daheim und dann kommen Bäse und wollen da eine, kommen da eine und dann wird es deppert. Ja. Und da gibt es eben dieses Element, man will nicht, dass wer wo eine kommt. Man fühlt sich da bedroht im trauten Heim, und das war zum Beispiel was, wo ganz oft dann die Migrationsbewegungen aufgerufen worden sind, also diese Paranoia durch die sogenannte Flüchtlingskrise wird da durch den Home Invasion reflektiert. Und ja, da merkt man schon, da kann man weite Sprünge machen und kommt sehr schnell von A nach B, wenn man diesem Schema folgt. Funktioniert ganz einfach. Ich mache euch einmal ein Beispiel, machen wir das in Echtzeit. Ich schaue mal auf Google. So, warte mal, orf.at. Nehmen wir gleich das allererste. Rapid nimmt Spielersperren nicht hin. Ja, und dann kann ich zum Beispiel jetzt, wenn ich recht gescheit bin, gehe ich schon her und sage, ja, an dem, was Hostel sagt, also an dem, wie man Hostel sieht, dass ja einfach Menschen zerstört werden. Das sieht man natürlich auch, was Rapid der Bundesliga antut, indem Rapid jetzt diese Sperren nicht hinnimmt. Da sind wir übrigens wieder beim Thema, das war ja das, wo die Rapidler, glaube ich, gesungen haben, wir sind keine arschwarmen Veilchen. Ganz kurz für unsere deutschen Hörer, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, also arschwarm, das ist so pejorativ abwertend derbe für homosexuell, für schwul. Also da merkt man nicht nur bei Hostel, sondern auch in der österreichischen Bundesliga, Angst vor Homosexualität, natürlich auch ein Thema, vielleicht in dem Fall stimmt vielleicht die A-B-Gleichung wirklich. Vielleicht können wir da auch die Rapid-Spieler, die da heute zuhören, gleich heilen von ihrer Homo-Angst. Vielleicht können wir das jetzt dem Vorbeigehen noch mitnehmen. Aber was ich hinaus will, diese Formel A ist gleich B, ihr merkt, wie das funktioniert. Nehmen wir uns vielleicht noch eine zweite Meldung her. Ich schaue nochmal gleich in Echtzeit. Tag der Entscheidung für Feller vorverlegt. Das ist nicht das beste Beispiel. Schauen wir, vielleicht findet man noch was Gescheiteres. Irgendwas. Ärztestreik in Südkorea weitet sich aus. Ja, super. Und ich glaube, Eli Roth wollte ja uns auch sagen damals schon, indem er uns eben gezeigt hat, wie sich auch diese Folter ausbreitet in den Oststaaten, wie was für eine große Gefahr eben auch der Ärztestreik ist in Südkorea. Ihr merkt's, es klingt gar nicht so deppert, wie es eigentlich ist. Und genau diese Operation haben wir auch drin. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen meta-wissenschaftlich, schon ein bisschen sozusagen Wissenschaftsrhetorik-Kunde haben wir da mitgenommen jetzt. Aber ist natürlich super, wenn wirklich da die Doktorverwandtschaft kommt oder was, dann suchst du irgendwas raus, auch bei den Nachrichten, und dann haust du schon sowas um und bist schon bei den Gescheiten dabei. Super. Soweit ist einmal zum David Edelstein, das ist nur einmal das Intro zum Thema Torture Porn. Und ja, gleichzeitig vielleicht jetzt auch noch in Verbindung mit einer Würdigung von David Edelstein, geiler Typ, geiler Aufsatz, also der Begriff ist nicht umsonst so groß geworden, weil der einfach so griffig ist. Und ja, auch wenn die Thesen beide vielleicht jetzt ein wenig fraglich sind, sie sind zumindest gescheit provokant, knallen gescheit rein und wir haben bis heute debattiert. Also David Edelstein hat das super gemacht und ich hänge den Aufsatz unten an. Also wenn ihr so ein wenig Horror-Konnoisseur seid, da wirklich da Lust habt, einfach ein bisschen einzutauchen, auch zu schauen, wie schaut denn das wirklich aus. Das ist wirklich einer der Klassiker der letzten 20 Jahre. Und das Geile ist, hat nur 3 oder 4 Absätze, hast du in 5 Minuten gelesen, also da ist ja nichts verdammt. So, meine Lieben, ich glaube, damit sind wir jetzt einmal wirklich gut eingeführt in die Thematik, ja, in diese umfassende Genre-Thematik. Und jetzt geht's los, jetzt starten wir rein in Hostel. Oh yeah, ich liebe es. Meine Lieben, kurz noch ein Blick hinter die Kulissen von Dr. Horror. Ich habe jetzt das Soundboard, da drücke ich einfach so einen Knopf voll und dann geht das los, Halloween Impact, das geht los, was ihr gerade hört. Und das ist natürlich geil. Das ist ein kleiner Knopfdruck für mich, dann explodiert schon, fühle ich mich natürlich als mächtiger Mann, ist natürlich so ein Reiz, dem auch ich mich ehrlich gesagt nicht ganz entziehen kann. Ja, zu Hostel, jetzt endlich zu Hostel. Die meisten von euch haben den Film sicher gesehen, ich werde aber nochmal ganz kurz den Basic Plot einfach rekapitulieren für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, übrigens jetzt die letzte Chance, um sie dann anzuschauen, bevor man den Podcast hört, das ist durchweg eine empfohlene Reihenfolge. Dr. Horror Recommendation, zuerst Film, dann Podcast. Letzte Chance, jetzt. Hostel Plot Recap. Bei Hostel haben wir mit 3 jungen Dudes zu tun, Ollie, Paxton und Josh. Und ja, die 3 sind gerade auf einem richtig geilen Trip unterwegs in Amsterdam. Eine erklärte Mission, ein erklärtes Ziel, Trail Chicks. Also die sind quasi auf Aufriss und Saufurlaub in Amsterdam. Sind auch richtig sympathische Typen. Also gegen die hat man jetzt grundsätzlich einmal überhaupt nichts mit denen. Also ich bin natürlich auch ein Kind dieser Zeit. Ich kann mich mit denen eigentlich ganz gut identifizieren. Auch wenn natürlich denen ihr Verhalten jetzt nicht immer ganz astrein ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Da kommen wir auch später nochmal zurück. Und die treffen dann einen Typen aus Jugoslawien, Alexei oder was heißt der, und der erzählt einer von einem Paradise-mäßigen Place in Slowakien. Er sagt, hey, dort kennt sie jedes Mädel haben, also Amerikaner, die hupfen euch an den Hals und die sind sofort bereit, zur Sache zu kommen und die schauen alle aus wie Supermodels, also fahrt dorthin. Die Burschen, ja, sind total dabei, sind total begeilt, lassen sich da ganz leicht ködern. Und ja, machen sie auf nach Abenteuer, fahren nach Slowakien ins Hostel und tatsächlich werden dort ihre Träume wahr. Das Ding ist nur, und das stellt sich dann relativ schnell heraus, das alles ist quasi nur Staffage, das alles ist quasi nur Fake und in Wirklichkeit wird dieses Hostel betrieben von der Organisation, von der geheimen Organisation Elite Hunters, die ebenso junge Backpacker unter dem Vorwand von da kriegt ihr alles, was ihr wollt, nach Slowakien locken, um sie dann zu entführen und ja, in so eine alte Fabrik zu bringen, wo sie dann kostenpflichtig von Businessmännern zu Tode gefoltert werden können. Ja, und genau damit, ich mache jetzt keine Fußballer, werden dann eben auch die Jungs konfrontiert. Also so viel mal zu Plot und Premise. Ja, und was sie durch den ganzen Film hindurchzieht, ist eine ganz bestimmte Art von Geilheit. Da geht es immer darum, dass man mit Menschen irgendwie was machen kann, sei es jetzt im Laufhaus oder eben wirklich in dieser Hostel-Folterstation und dass das aber immer so geframed ist, dass man das quasi in Form von einer Transaktion macht. Also man zahlt was dafür und dann darf man da was machen und das ist für mich ganz ein spannender Punkt in Hostel. Gehen wir da mal rein. Das fungible Begehren. Ja, das Ganze hebt ab. In Amsterdam, die 3 Jungs, Ollie, Josh, Paxton, haben den Ride of their Lives, machen Party, saufen, kiffen und ja, die erklärte Mission dabei ist to rail chicks, also Mädchen flachlegen, das ist eher ein erklärtes Typ und das ja, gelingt ja da eigentlich eh ganz gut. Also sie sind da so im Rotlichtviertel von Amsterdam, im Berühmten unterwegs, schauen sie die verschiedenen Mädels an und ja, Holly und Paxton haben dann sogar Sex mit einer Prostituierten und das läuft echt super für die Jungs. Also die haben einfach einen richtigen Spaß, das schaut aber sehr harmlos aus noch zu diesem Zeitpunkt. Und gleichzeitig liegt doch schon ein Schatten auf diesem ganzen Geschehen, einfach weil Hostel da eine Struktur oder eine Form von Begehren evoziert, die uns dann später auch im Hostel oder eben halt in dieser Industriehalle, wo die Jungen hergefoltert werden und umgebracht werden, wieder begegnet. Ich habe jetzt da für mich einmal, und den benutze ich auch in der Diss immer wieder, so den Begriff gewählt, fungibles Begehren, einfach weil es so ein Begehren ist, das sich gerade nicht auf einen Gegenstand, auf ein Objekt oder auf ein Gegenüber ausrichtet, im Sinne von, ja, weiß ich nicht, die eine oder keine, das war jetzt so das radikale Gegending dann in diesem Fall, sondern das sie konstituiert, indem es durch einen Möglichkeitsraum navigiert, in dem permanent alles verfügbar ist. Und das ist freilich ein Begehren, das wesentlich ja mit einer konsumistischen Struktur, einem konsumistischen Dispositiv, würden die Profis da sagen, zusammenhängt, also einer Welt, in der alles Ware ist und in der tatsächlich die, die es leisten können, wirklich zu jeder Zeit auf alles zugreifen können. Und das trifft natürlich auch auf die Jungs zu, die da nach Europa kommen und auf dicke Hose machen. Dann später vor allem natürlich in der Konstellation mit Osteuropa, mit der Slowakei, die natürlich jetzt eine Fantasie-Slowakei ist, nämlich so eine Slowakei, die eigentlich so ein kriegsgebeuteltes Ex-Jugoslawien darstellt. Das ist auch ganz spannend. Das ist halt so eine, ja, ganz eine arme Ecken. Sozusagen, die da geografisch ein bisschen witzig, ein bisschen falsch verortet ist, aber auf jeden Fall, das trifft da auch zu. Und das ist natürlich so eine spannende Figur bei Hostel, dass die kommen, um zu konsumieren, am Ende dann selbst konsumiert werden. Der Aufhänger für dieses Begehren ist dabei der Exotismus, den die Jungs da schon einführen, der sich dann auch im Hostel übrigens widerspiegelt. Du kannst da dann so auf einer Preisliste, siehst dann so, ja, ein Ami kostet 25.000, ein Russ kostet nur 5 und so weiter. Also auch da geht es nach Nationalitäten, da kann man alles einmal durch, quasi Kosten auf dieser Folterkarte. Heute habe ich so schiefe Bilder drauf, taugt man. Und ja, das ist bei den Jungs am Anfang auch schon sehr präsent. Also der Olli sagt einmal, ja, hat man es mit einer Japanerin gehabt und die hat dann sein Schwanzl wie so ein Sushi quasi bearbeitet, empfühlt er dementsprechend nicht. Dann rennen sie die ganze Zeit herum und sagen Sniper, das heißt Klitoris auf Isländisch. Also aus jedem Land einmal eine durch, das ist so einer impliziter Dream, der da dahinter steckt. Und das ist natürlich sozusagen dann so auch die Manifestation dieses fungiblen Begehrens, dass man sagt, ich will gar nicht das eine, sondern ich will, dass alles für mich verfügbar, dass alles für mich da ist. Das ist natürlich so eine Art von Begehren, die sehr weit verbreitet ist in unserem Kulturkreis, die sozusagen System hat, ja, alleine wenn man sich anschaut, wie wir konsumieren, ja, und gleichzeitig aber auch so eine Art von Begehren, die natürlich oft mit so einem bestimmten Narzissmus verbunden ist, also im Sinne von, ich will mich immer nur spiegeln in meinem Gegenüber, ich will gar nicht das Gegenüber sehen. Und das kennt man vielleicht da, ja, also ich kenne das manche Phasen auch von der Partnerwahl, wo man sagt, man will nur, dass man die eigene Geilheit bestätigt kriegt vom Partner und dazu darf der halt nicht recht viel Eigenleben haben, das heißt, da ist zum Geschickten, ja, das macht man 2-3 Tage und dann ist man schon wieder verschwunden, bevor der quasi überhaupt seinen eigenen Charakter zeigen kann, bevor der quasi Widerstand leisten kann gegen die eigene Projektion, gegen das, was ich in dem sehen will. Dem stülpt mir so ein Bild über und bevor der sagen kann, ich bin ja aber eigentlich mein eigener Mensch, bin ich schon wieder weg. Also das hat oft auch was mit so einem, ja vor allem auch männlichen Narzissmus natürlich jetzt da, was da passiert. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil dann hat Form und Inhalt ja in einer prekären Konstellation stehen. Also da schaut so aus, als hätte immer was anderes, als hätte ganz viel Abwechslung drin, aber eigentlich ist es immer dasselbe Scheiß. Also wie bei den Typen von Hostel, wo du sagst, die wollen da quasi Mädels aus jedem Teil dieser Erde haben, schau dir mal nach Abwechslung aus, nach ja, ein reichhaltiges Buffet der Liebe. Heute habe ich wirklich schiefe Bilder drauf, sehr was geschäft. Und tatsächlich ist es aber immer dasselbe Scheiß, die wollen halt immer die coolen Amis sein, die sie holen, was sie wollen. Also da steckt dann trotzdem eigentlich immer dieselbe Qualität drinnen und da wechselt eigentlich nur die Oberflächen, der Bezug sozusagen oder die Glasur, um das jetzt ja in Beckers Sprache zu sagen. Was ist und da halt los? Hey. Gleichzeitig kriegen wir da einen Hint drauf, dass hinter diesem Begehren vielleicht doch mehr steckt. Hinter diesem Begehren, das alles immer zu seiner Verfügung haben will, dass dieses I want it all vielleicht doch initial mit einer grundlegenden Verdrängung verbunden ist. Der Josh ist schon ein bisschen ein Außenseiter in dieser Gruppe und ja, wir merken ganz schnell, da haben sie so eine kleine Schlägerei, da dreht er voll durch und schreit so mal an, Faggot, fucking Faggot. Da merkt man ganz schnell, dass er alles triggert, was mit Homosexualität zu tun hat. Bezeichnend ist auch die Szene, wo die Kollegen Paxton alle auf eine Prostituierte einladen und er dann, und das ist spannend, weil das sieht man aus Blackout, er flüchtet dann, bevor es zur Sache kommen kann. Das ist spannend, weil Blackout ist ja immer so eine dramatische Form. Also wenn man was nicht sieht, zum Beispiel E.T. Hoffmanns Der Sandmann, also da fällt er immer in Ohnmacht, wo das Eigentliche passiert, das ganz Schlimme. Oder in The Witches ist es auch so, wo das Kind verschwindet, sehe ich nichts, sehe ich nur einen schwarzen Screen. Also das ist immer was Dramatisches eigentlich, was da ausgeblendet wird. Und da in dem Fall ist es sozusagen das Ausbleiben des Akts. Also da wird nichts gemacht, da gibt es keine Transaktion, da wird keiner budert, keiner hergenommen oder sonst irgendwas. Das ist in diesem Zusammenhang einer universalen Konsumption. Jeder konsumiert jeden. Da ist sozusagen das Ausbleiben des Akts, das Dramatische, das ist auch ganz spannend, aber auf jeden Fall druckt er sich quasi dann davor, also er will da nicht mitmachen. Das ist natürlich auch acute, dass bei ihm da durchaus einfach noch mehr dahinter steckt, was er natürlich da vor den Jungs überhaupt nicht sie eingestehen kann oder was der vor den Jungs auch überhaupt nicht thematisieren kann, einfach weil das in deren Welt nicht vorkommt. Und wir werden später dann sehen, eben dieses Begehren, das immer mehr Erfahrungen einsetzt und immer neue Erfahrungen sucht, das kommt nicht zur Ruhe, weil es eben nie das findet, was es sucht. Und das hat natürlich unter Umständen auch mit einem kulturellen Ausschluss zu tun. Also das hat damit zu tun, dass etwas nicht gelebt werden darf. Und das kann dann eben, egal in welcher Erfahrung, nicht restituiert werden. Das kann man sich, das ging es kompliziert, gell, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, stell dir vor, du bist ein Italiener und du liebst Pizza. Und dann ziehst du aber nach Russland und die essen dort alle nur Borscht. Und Pizza essen ist dort total uncool, weil es was Unrussisches ist. Das ist jetzt, falls Russen suchen, tut mir leid, das ist jetzt einfach, könnt ihr euch auch umgekehrt vorstellen, das ist jetzt einfach nur irgendein Beispiel. Ja, und dann eben, irgendwann ist der Selbstbild auch schon so russisch, so borscht-mäßig, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass da irgendwann einmal sowas wie eine Pizza gegeben hat. Weil du bist da bei den anderen dabei und da wird, wenn über Pizza geredet wird, wer sagen die, ja, das ist ein Blödsinn, das ist ja ein normaler Mensch nicht. Und dann vergisst du, dass du irgendwann Pizza geliebt hast und dann isst du halt nur mehr Borschteine den ganzen Tag, weil eben dieser Borscht nie das ist, was du eigentlich willst. Weil du immer dann auf der Suche bist und deswegen kannst du gar nicht mehr aufhören zum Borscht essen, weil du eigentlich Pizza willst. Das ist jetzt im Fall vom Italiener ist das zum Beispiel so eine Logik, also dass man sagt, wenn ich eine andere Erfahrung wiederherstellen will, wenn mir was anderes angeht, dann begebe ich mich auf die Suche und dann kann ich auch nie aufhören. Das ist eigentlich wie bei der Sucht, wo man sagt, wer süchtig ist noch was, der sucht vielleicht Liebe, Geborgenheit. Und dann nimmt er Heroin und dann braucht er aber immer wieder Heroin, weil Heroin halt nicht das ist, nicht ganz. Das ersetzt nur das und deswegen, gerade deswegen kann ich dann nicht aufhören, gerade deswegen werde ich eben süchtig, solange ich da auf der Suche bin. Das ist das Spannende, das ist natürlich bei Hostel, ja, jetzt wirklich so die Dark Side von diesem Mechanismus, aber das schwingt da natürlich auch sehr mit und da merkt man natürlich, das ist ganz spannend, dass diese kapitalistische Entfesselung, wo man sagt, ja, du kannst die volle Geilheit erleben, du kannst alles haben, dass die gleichzeitig aber auch mit einer Repression natürlich zusammenfällt, also dass man sagt, da gibt es natürlich gewisse Sachen, die dafür ausgeschlossen werden und Gott, die übertünkt dann diese Geilheit, die da dann reinkommt. Das haben wir, glaube ich, mal die Grundstruktur des Begehrens ganz gut umrissen und das ist super, weil die braucht man wirklich, um auch zu verstehen, wie in dem Film alles miteinander tut, wie da alles ineinander greift. ja, der Film ist wirklich hochphilosophisch. Jetzt gehen wir weiter, schauen wir uns an. Es gibt da so eine zweite Figur, die ja mit diesem Begehren zusammenhängt, die da wirklich ja, von grundlegender Bedeutung ist. Schauen wir weiter. Der Verlust der Einheit. So, unsere drei Helden. Ich nenne es jetzt mal Helden. Im Horror haben wir immer einen falschen Helden. Also das sind Figuren, die in der Struktur im Mittelpunkt stehen, die aber eigentlich dann nicht so wie echte Helden selbstständig, selbst ermächtigt ausgegangen und die Welt verändern und sich selbst verändern, sondern die dann bestenfalls ja ums Überleben kämpfen, semi-erfolgreich, sage ich mal. Aber ja, auf jeden Fall, unsere Helden sind unterwegs und sitzen dann im Zug und lernen dann einen Businessman kennen, dem sie später dann auch in einer ja, sehr prekären Situation nochmal begegnen werden. Und da gibt es nochmal wirklich ganz viel Cues in Richtung, was ist denn das Thema bei Hostel? Da gibt es nochmal wirklich eine ganz ja, philosophische Szene, würde ich fast sagen. Horchen wir da mal eine.
Can't you keep your fucking Viking ass your pants for like 2 seconds?
Hey man, I shaved my ass just for you, okay, man. Right. For Viking bars too.
Okay. Oh, yeah. Oh, stop. Ja, man, hau hier. Ich weh. Ja. Ich hau hier. Papa, hau hier. Ja. Dach.
I'm sorry. My daughter, she missed her daddy and daddy missed her.
Yeah, no problem, dude. It's cool.
Saskia.
Cute.
She's adorable. Mm-hmm. She's a beauty, yeah.
This is Suneva, my daughter.
Very pretty.
She's 6. She's starting school this year.
Wait. You have a daughter?
Yeah, of course, my horse. I was married for 8 years.
Okay. All right.
You are on vacation?
Yeah, we're backpacking. Our next stop is Bratislava. What?
Slovakia. You will like it. Casino. Girls. You can pay to do anything. Anything.
How are the girls?
Very beautiful. Yeah. They will love you. Handsome American like you.
Handsome devil.
He is handsome.
That's awkward. That's awkward.
Yeah.
You need a fork there, Chief?
No. I prefer to use my hand. I believe people have lost their relationship with food. They do not think this is something who gave its life, so I would not go hungry. I like to have a connection with something that died for me. I appreciate it more.
Well, I'm vegetarian.
And I am a meat eater. It's human nature.
Well, I'm human, and it's not my nature.
Tell me, what is your nature?
Whoa! Don't touch! Don't fucking touch me!
Excuse me.
Fucking freak. Jesus!
Edward Salad Hands just groped Josh. Dude, you finally hooked up. That's awesome.
Yeah, it's fucking hilarious.
Wow, arge Szene. Also da steckt wirklich einiges drin. Das ist richtig tight. Sag mal, wie gut dieser Film ist und auch wie viel Philosophie da einfach drin steckt. Wie tief die Message ist, die dieser Film tatsächlich da umbringt. Und eben in diesem Dialog hat man wirklich mal ja, drei so ganz wichtige Punkte in Nutsche, also in der Nutshell, wie man auf Englisch sagt, oder im Clan, wie man mir daheim sagt, drinnen. Natürlich ganz spannend, jetzt als eindeutiger Cue, Josh strahlt durch, wie ihm der Businessman die Hand auf den Schenkel kriegt und sagt, what's your nature? Und diese Hysterie, mit der er da reagiert. Weil wahrscheinlich, unser einer würde auch sagen, jetzt greifen wir doch nicht am Schenkel, den kennt er nicht, das ist irgendwie ganz komisch, das ist schon unpassend, aber mit dieser Intensität, dieser Hysterie, mit der Josh da aufruft und sagt, na fuck, don't touch me, das ist sehr verräterisch, gerade in Bezug auf die Cues, die wir von vorher schon gehabt haben. Also wir merken, er hat da wirklich ein Thema mit seiner eigenen repressed Homosexualität. Und spannend natürlich auch vice versa, der Businessman, der ihm da auf den Schenkel greift, also auch da dürfte was im Busch sein, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Und ja, dann natürlich ganz großes Kino ist dieser Dialog zwischen Businessman und Paxton, der sich um das Thema Vegetarianismus dreht. Das ist, finde ich, ganz ein wichtiger Point bei dem Film. Der Businessman sagt uns so, I admit it's in human nature. Wir haben es eh gerade gehört. Paxton sagt auf, I'm human and it's not my nature. Und das ist ganz spannend, weil es wirklich so einen tiefen Kommentar macht zum ja, grundlegenden Status von Begehren in einer Kultur. Also im Grunde, was Paxton damit sagt, ist ja nicht nur was über seine Natur, sondern über die Natur von dem, was wir machen, was wir alle machen, nämlich dass es eben in dem es da jetzt keine eigentliche Menschennatur mehr gibt, wenn der eine sagt, das ist meine Natur und der andere sagt, das ist meine Natur, dass es da keine Konsistenz in Menschennatur gibt, dass alles, was wir machen, kulturell einfach überformt ist. Ob wir jetzt so wie der Businessman so einen Plastik aus dem Plastikdeckel, so einen mitten im Salat essen, das ist nicht mehr so wie bei den Neandertalern, wo du sagst, da hat man halt so einen Jagd- und Fressinstinkt und dann holt man sich einen Mammut her, sondern was wir machen, ist alles kulturell überformt und auch was wir begehren, was wir machen wollen, Vegetarianismus oder Fleisch essen, ist beides kulturell überformt und das ist, finde ich, ein super Point, der so einen großen Frame nochmal macht, der natürlich Hostel nochmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmbar macht. So, ich hoffe, das war ein ganzer Satz. Ja. Und drittens, das ist das Allerwichtigste, taucht da zum ersten Mal diese Figur auf einer verlorenen Einheit und das fast in einer karikaturistischen Form, also der Businessman, der zuerst so auf sein Nature pocht, Fleischesser, der ist da, das können wir natürlich jetzt nicht sehen im Podcast, erzähle ich jetzt, der ist da so ein, was du so den, was zum Mitnehmen kriegst beim Flughafen, beim Bahnhof, so ein Salat in so einem Plastikdegel, so ein gescheitgründigen halt, und indem er dem mit die Hand isst, will er so diesen urtümlichen Kontakt zur Natur wiederherstellen und diese Verbindung spüren zu dem, was für ihn gestorben ist, und das ist natürlich fast witzig, also was der Dude tötet jetzt nicht eine Kuh mit seinen bloßen Händen, fand ich auch komisch, weil das haben wir ja schon hinter uns, das haben wir ja vielleicht schon hinter uns gelassen als Menschheit, dass wir das machen müssen. Ja, aber da rede ich, natürlich als Vegetarier da, als Veganer jetzt, neuerdings auch, aber das ist natürlich ein Witz, dass er diese Einheit mit dem, was für ihn getötet worden ist, gestorben ist, dass er die wieder herstellen will, indem er da diesen komischen Salat mit den Händen ist. Also das ist so ein Versuch, irgendwas wieder herzustellen, was es einmal gegeben hat, was einmal war, das aber dann trotzdem nicht wirklich restituiert werden kann. Also ist die Frage, wie befriedigend das für ihn wirklich ist und inwiefern er diese Einheit da wirklich herstellen kann, indem er den Salat da isst. Die Jungs finden es halt ein wenig grauslich. Es schaut auch ein wenig grauslich aus. Also das ist durchaus auch wieder so ein super Cue, wo man merkt, auch da will er wohin, wo er nicht hinkommt. Und das ist natürlich dieser, ja, sozusagen urtümliche Verlust. Das ist ein Thema, das uns später sehr oft noch begegnen wird und das tatsächlich auch mitschwingt bei all dem, was dann im Hostel, sage ich immer, in dieser Hostel-Industriehalle passiert. Ja, aber die Jungs lassen sich von diesem Intermezzo vorerst, zumindest einmal nicht die Laune verderben, landen dann in Beautiful Slovakia, checken im besagten Hostel ein und ja, dort schaut es wirklich aus wie in einem Traum. Ich habe da noch ganz eine kleine Szene vorbereitet. Hauptsächlich zwecks der Gaudi, horchen wir da mal rein, horchen wir uns das mal an.
Do you have any private rooms? We're probably gonna need them.
The rooms are semi-private, so you will have roommates.
Roommates, huh? Yeah. That's gay.
Yeah.
Oh, sorry. Oh my god.
It's okay. The room is yours. We're going to the spa.
Ja, also da haben wir vorerst einfach nur beim Einchecken diese 2000er Homophobia. Diesmal, und das ist ganz spannend, aber wirklich eine Verbindung nochmal mit einer Lanze, die Paxton da bricht, führt dieses ja, fungible Begehren. Im Deutschen ist das ganz spannend. Da sagt sie, naja, ihr habt ein Pärchen im Zimmer. Ihr habt ein Pärchen im Zimmer und er sagt, und das ist wirklich eine spannende Nuance, aha, Pärchen, das ist schwul. Also schwul ist sozusagen alles, was irgendwie so eine Art Bindung auch impliziert. Also eine Art, ja, ich mache mir an was fest, ich hänge mit was zusammen und eben nehme damit aber auch aus diesem Raum der permanenten Verfügung über alles, über jeden und alles hinaus. Das ist ganz spannend, aber was man da wirklich gut hört, deswegen habe ich die Szene mit eingenommen, die Amerikaner, das hört man dann an dieser eerie Klaviermusik, kommt man da wirklich in so eine Traumwelt am Anfang. Also die Mädels, die sich dann da begegnen, die diese Roommates sind, das sind zwar ja quasi Models und die sind da gleich voll heiß und voll dabei, laden die zwei dann ins Bar ein oder laden die drei dann in den Spa ein und ja, die können ihr Glück kaum fassen. Es ist wirklich so einfach dieser Dream. You can do everything, you can have everything, der da kurzzeitig wahr wird, der sie dann aber sozusagen auch vice versa ins Verderben führt. Ja, also bevor es jetzt losgeht mit Foltern und Umbringen und dem ganzen Zeugs, gibt es nur eine Szene, die ich noch gerne besprechen würde, die wirklich annahme thematisch extrem wichtig ist. Das ist eine Szene, wo Josh, der ja vom Businessman so panisch davor gerannt ist, genau diesem Businessman nochmal in einer Bar dann eben schon in der Nähe des Hostels begegnet. Die sind so am Feiern und der Businessman und er stehen dann so an der Bar, sitzen an der Bar und ja, haben dann nochmal ein Gespräch miteinander. Horchen wir da nochmal rein.
I would have done the same thing at your age. It's not easy, but from my experience, choosing to have a family was the right choice for me. Now I have my little girl who means more to me than anything in the world. But you should do what was right for you.
Ja, super Szene, das ist auch ein super Dialog und damit ist natürlich der Businessman genauso wie der Josh, damit sind die beide geoutet, was wir nicht sehen können, weil es ein Podcast ist, ein auditives Medium, was wir nicht sehen können. Josh legt dann seine Hand auf die Schenkel des oder auf den Schenkel des Businessman als Antwort sozusagen auf die Szene im Zug, also damit sind beide veritabel geoutet. Jetzt so viel mal dazu, aber das Spannende daran ist und das geht durchaus tiefer jetzt das, bei dieser ersten Szene mit dem Salat, ist das wieder so eine ja, Figur des Verlusts da drin steckt. Also beim Salat ist er noch gar nicht, wo er sagt, ja, ich will halt spüren, ich will das Essen spüren, die Einheit mit dem, was ich da is, will ich spüren, wie der Neandertaler das Mammut spürt, so wie den Backelsalat, den grauslichen da spüren, das ist noch gar nicht. Da geht es durchaus tiefer. Wir erfahren, es gibt ein ungelebtes Leben beim Businessman. Es gibt, ja, da eben seine Homosexualität, die er aufgrund ja, seiner Entscheidung für ein patriarchales Lebensmodell, nämlich Kernfamilie, nicht leben hat können oder wo er eben eine Entscheidung hat treffen müssen. Und in der Szene wirkt es ja noch versöhnlich so, als hätte er das ganz gut betrauen können und gibt dem Josh dann auch noch so einen wirklich guten Tipp mit auf den Weg. Do whatever is right for you. Super. Aber wir kommen später drauf, also ganz so gut dürfte das dann irgendwie nicht bearbeitet haben, ganz so gut dürfte nicht darüber hinweggekommen sein. Ja, und dann geht's wirklich los mit Foltern und entführt werden und umgebracht werden. Also dann geht's ans, ja, ich würde gar nicht sagen ans Wesentliche, aber dann kommt halt das, für was der Film bekannt ist. Und auch da wird's nochmal richtig, richtig spannend. Wir begegnen nämlich dem Businessman jetzt endlich wieder. Jetzt wissen wir auch, wieso er nach Slowakien irgendwo hinfährt. Er ist selber ein Kunde dieses Hostels. Also der ist ganz arg drauf und es ist ausgerechnet Josh, der dann bei ihm im Kammer landet. Furchtbar. Horchen wir da auch gleich mal rein und dann schauen wir uns an, was da alles drinsteckt. Jetzt wird es richtig, richtig spannend.
Yeah.
always wanted to be a surgeon, but the boards would not pass me. Can you smile? You see? So I went into business. But business is so boring. Why think you sell them, you make money or spend money? What kind of life is that? A surgeon. He holds the very essence of life in his hands. Your life. He touches it. He has a relationship with it. He's part of it.
Please just let me go. Please.
You want to go? Is that what you want?
Ja, also da wird es dann richtig schier und die Szene ist auch wieder extrem aufschlussreich, also sogar während der Torture geht es da wirklich in die Tiefe und ja, da haben wir jetzt sozusagen den dritten Layer in Bezug auf verlorene Einheit, in Bezug auf den Verlust von was Ursprünglichen, den der Businessman da wieder aufbringt. Der Josh fragt ihn, das ist die Frage aller Fragen natürlich im Torture Porn, why? Und er sagt, naja, ich wollte früher Surgeon werden und wirklich mit dem Leben verbunden sein. Ja, das ist natürlich so Horrorarzt-Topos, dass man sagt, der Horrorarzt, der operiert nicht, um Leben zu retten, Leben zu bewahren, der operiert, um zu töten. Das ist natürlich so ein Ding, das da auch mit drinsteckt, das ist auch ganz witzig. Aber das Spannende ist eigentlich das, was er nachher sagt. Da sagt er dann, but then I became a businessman. Buy things, sell things. What kind of life is this? Und auch da merkt man, das ist genau das, wo die ganzen Sachen twisted werden. Da hat er auch wieder so ein ungelebtes Leben. Und das, was er aber übersiegt, und das ist, finde ich, der Punkt bei Hostel, das ist ganz spannend. Das ist quasi ein Form-Inhalt-Problem, so nennen das die Philosophen so oder die Grafiker, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall vor allem Inhaltproblem, weil das Ding ist, da in diesem Hostel-Ding ist er ja tatsächlich wieder nicht als jemand, der wirklich in Kontakt ist mit dem Leben, sondern er ist tatsächlich wieder da als Businessman, weil er hat 25.000 Euro bezahlt da für einen Amerikaner. Er ist wieder nicht wirklich dabei. Also genau wie beim Salat ist es eigentlich da in dieser Folterszene. Er probiert da eine Einheit wiederherzustellen, probiert da so eine Verbindung, eine Art von Verbindung herzustellen, die kann aber nur als Karikatur restituiert werden in einer Welt, in der alles käuflich ist, in der alles sozusagen konsumistisch geframed ist, in der alles eine Ware ist und alles käuflich ist. Und das ist die eigentliche Figur bei Hostel. Um das geht es im Grunde in dem ganzen Film von vorn bis hinten. Ja, das ist natürlich was, was sich durch den ganzen Film zeigt. Also eben diese Logik sehen wir am Anfang auch schon. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Folter- oder Sexualakt, der nicht konsumistisch geframed wird bis ganz zum Ende. Also der nicht darauf basiert, dass man sagt, da hast du Geld und dann darf ich das machen. Und das ist eigentlich das Dilemma. Und das ist natürlich das Dilemma vor allem des Businessman. Der will immer was Echtes und der kriegt aber doch immer nur, sagen wir mal in dem Fall, nennen wir es mal vorsichtiger Dienstleistung. Aber im Endeffekt kriegt er doch immer nur Ware. Im Endeffekt kann er doch nur konsumieren. Und indem er eben konsumiert, kann er aber keine echte Verbindung aufbauen. Das zeigt sich übrigens auch in dem, wie dieser Film mit Sprache umgeht. Sprache ist so was Verbindung schafft. Wenn wir dieselbe Sprache sprechen, setzen wir uns in Verbindung und Sprache ist in Hostel in ein paar Szenen tatsächlich ein Störfaktor. Zum Beispiel da, wo Paxton gefoltert werden soll, da kommt so ein deutscher Surgeon, das ist so ein Nazi-Arzt quasi vom Look her, haben es super gemacht. Und dann stellt sich aber in dieser Szene aus, auf Deutsch übrigens spricht der Paxton Spanisch. Aber sonst, also im Original spricht er dann, der Paxton dann auch Deutsch und spricht eben seinen Folterer in seiner Sprache an und der Folterer empört sich daraufhin und gibt ihm so ein Watschen und rennt aus und schreit so, Wache, und beschwert sie. Wir glauben, wir gehen davon aus, er beschwert sie. Ich gehe davon aus, er beschwert sie. Ihr könnt auch woanders ausgehen. Wir, das ist immer so brutal, dieses Wir, gell? Ich gehe davon aus, dass er sie beschwert da. Es wird so angedeutet. Und auf jeden Fall, das ist eine von, glaube ich, 2, 3 Szenen, wo man merkt, immer wenn Sprache eine Verbindung möglich macht, stört sich damit eigentlich die reibungslose Transaktion. Das ist sozusagen auch diese Melancholie der Konsumgesellschaft, des Kapitalismus, der einer kapitalistischen Gesellschaft, die Hostel da entfaltet. Also dass man sagt, entweder es gibt so ein Zirkulieren von Waren, Dienstleistungen oder es gibt echte Verbindungen. Und im Endeffekt, diese echte Verbindung, nach der sich der Businessman so sehnt mit dem Leben, die kann natürlich innerhalb von diesem Warensystem, in diesem Ich kann alles kaufen System nicht restituiert werden. Und das ist die traurige Geschichte. Natürlich gibt es auch noch so eine klassisch-analytische Lesart, das ist quasi ein bisschen vulgär-freudianisch. Und meine Freunde, ihr wisst, vulgär-freudianisch, das beherrsche ich im Schlaf. Natürlich haben wir da diese verdrängte Homosexualität figurativ noch mit drin in dieser Szene. Ziemlich deutlich, der Businessman nimmt sich so einen Bohrer und dann bohrt er dem Josh da so ein Loch rein. Das hat natürlich auch so was Penetratives. Da wird natürlich diese verworfene Sexualität als böse verworfene Sexualität noch einmal ausagiert, dann tatsächlich als was Böses. Also das ist quasi Ersatzhandlung und aber auch so Bestätigung. Also da sieht man, das ist ganz was Schirches. Da wird der Businessman sagen, ja, bin ich froh, dass ich das nicht echt gemacht habe. Das ist natürlich ganz spannend, weil ich glaube, das ist was, ja, so eine Erfahrung oder so eine Dimension, die man oft übersieht. Nicht nur inwiefern kann ich was leben oder nicht leben, sondern auch inwiefern repräsentiere ich mich dann selbst als Verbrecher oder Außenseiter, wenn ich mir erlaubt, das zu leben. Also, das ist ja spannend beim Businessman. Dass man sagt, um das symbolisch ausleben zu können, muss er da wirklich, fährt er da wirklich in den tiefsten Keller in Slowakien und wird tatsächlich zum Schwerverbrecher an der Menschlichkeit. Das ist natürlich auch so das Reale sozusagen in Bezug auf seine Beziehung zur Homosexualität, weil im Gespräch mit Josh Studen und so, es war er eh cool damit, ja, er hat sich dann für die Familie entschieden, aber in der Szene sehen wir, wie er wirklich dazu steht und was er wirklich dazu denkt. Und natürlich symbolisch übertragen wird da Homosexualität auch zum Schwerverbrechen, ganz klar. Auch eine spannende Dimension bei dieser Szene. Und natürlich was in unserer Kultur auch lange, glaube ich, so gewirkt hat. Also ich kann mich erinnern und ich bin auch noch nicht so lange da auf der Welt, aber das hat ja auch lange gedauert, da war ich auch ein wenig älter, bis wirklich dann in der Kultur wieder sichtbar worden sind, wo eben gleichgeschlechtliche Pärchen wirklich so, ja, gut ausgeleuchtet bei Tageslicht, vielleicht ein bisschen wie so im christlichen Film, dann mit so, ja, mit so Babys und halt so Häuselbauern und so dargestellt worden sind. Also jetzt ist das eh schon Standard, aber das war lange nicht so. Die waren auch immer so ein bisschen, ja, außenseitig repräsentiert und kodiert und das sagt natürlich schon auch mit was darüber aus, wie man sich das vorstellt. Und natürlich sagt das auch darüber was aus, wie die Leute sie selber imaginieren, sozusagen in dem, was sie machen. Ja, also da merkt man auf jeden Fall, da im Folterkeller beim Businessman, da ist die Integration noch nicht weit fortgeschritten, sondern, ja, ich will gar nicht sagen, gerade ist am Anfang, das ist der absolute Worst Case einer misslungenen Integration. Der Businessman selber wird sich denken, bin ich froh, dass ich es nicht in echt gemacht habe, aber alle anderen, vor allem der Josh, natürlich müssen da zwangsläufig denken, naja, hätte er doch einfach gemacht, der Dodel, dann braucht er da jetzt nicht so einsteigern. Das ist natürlich da mit drin, aber ich glaube eben, für mich bei Hostel, der echte Punkt ist eben nicht so in diesem Analytischen drin, in diesem, da wird was symbolisiert und so weiter, sondern der echte Punkt ist wirklich in dieser Logik drin, dass man sagt, sobald eben was so geframed ist, dass ich sage, ich zahle was, ich kaufe das, deswegen sind die am Anfang auch bei einer Prostituierten drin, die haben nicht einfach Sex mit einem Mädel, die Jungs, ja, das ist dieselbe Logik. Übrigens, in diesem Laufhaus gibt es auch so einen langen Gang, der ganz ähnlich ausschaut wie in dieser Industriehalle, wo sie dann gefangen sind. Genau um das geht es eben da, dass ich eben so lange sage, ich kann das kaufen, ich kann mir das kaufen, das kostet Geld, das hat einen bestimmten Preis, solange was als Transaktion geframed ist, dass ich dann das Echte nicht kriegen kann. Ich kann Liebe nicht kaufen. Ja, um das geht's bei Hostel. Das ist natürlich jetzt nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht, wie das vielleicht in anderen Filmen dargestellt wird, aber das ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt, den der Film da macht. Und das ist natürlich auch ein schöner Punkt, aber das ist halt ein schöner Punkt, der quasi übers Schirche gemacht wird, ex negativo sozusagen, wie die Profis da sagen. Aber tatsächlich geht es eben um das, dass man, ja, wo man alles als Konsum framed, wo man alles als Konsum erlebt, dass man nicht mehr ins Echte zurückkommt und dass man das Echte nicht einfach in den Konsum einpappen kann. Das ist wie wenn ich sage, weiß ich nicht, der weiße Hai. Da gibt es dann einen Roman zum Film oder von, normal ist es immer umgekehrt, dass man, es gibt einen Film zum Roman und der ist dann aber doof, aber es gibt es umgekehrt natürlich auch, oder dass man sagt, Zurück in die Zukunft, gibt es da einen Roman zum Film? Das ist natürlich nicht so geil, einfach wie der echte Film. Du kannst nicht einfach einen Film mit einem Roman verwandeln, du kannst aber auch nicht einfach in diesen Kontakt mit der Essenz des Lebens in wenn eine illegale und irgendwie schwer kriminelle und abartige Dienstleistung verwandeln. Ja, und dann ganz am Ende schließt sie tatsächlich dann auch der Kreis. Wir merken da tatsächlich, also es gibt einen Dialog, der gibt uns nicht nur einen subtilen Stesser, sondern der haut uns die Nasen richtig ein und zeigt uns, wie diese Logik, die wir am Anfang schon kennenlernen, im Sinne von, ja, gehen wir halt ins Laufhaus eine Pudern, kostet eh nur ja, ein paar, was halt auch immer die in Holland für Währung haben, Holland-Dollars, kostet eh nur ein paar Holland-Dollars. Das, was am Anfang da nur ja, ganz harmlos und lustig erscheint und sozusagen auch gut in der Kultur sitzt, einfach als ja, kulturelle Normalität eben embedded ist, dass das genau dieselbe Logik ist, die dann auch hinter dem Foltern im Hostel oder in dieser Hostel-Industriehalle steckt. Paxton, der letzte Überlebende, der Final Boy in dieser Geschichte, ist dabei, sie ja nach einigen Adventures, nach einigen sehr unangenehmen Adventures allerdings, so aus dem Hostel davon zu stehlen, der ja, ist gerade dabei zu flüchten, will irgendwie da rauskommen und verkleidet sie dann, um da durchzukommen, selbst als Folterer. Die haben alle so einen Kittel, also einen Schlachterkittel, und dabei begegnet er tatsächlich am Kunden der Elite Hunters, am echten Kunden der Elite Hunters. Und das Spannende ist an dieser Begegnung, das ist nicht so wirklich ja, gut gegen böse, sondern das ist vielmehr eine Konfrontation von Paxton mit dem, was aus ihm hätte werden können, wenn er weiter sie innerhalb von dieser Logik bewegen würde. Horch mal da mal rein.
Fuck. What do you think? How do I look? I feel like a butcher or a surgeon or some shit, you know what I mean? I feel so fucking ridiculous in this thing, but I guess you need it, huh? Yeah, I'll tell you something. Whoa, excuse me, wait a sec. How was it?
Good.
Goddamn motherfucker, with this money it better be. Shit. What'd you go for, local? What, European?
American.
An American. Ain't that a bitch? Big spender. I'd love it. I just fucking love that shit. You know what they got for me? They told me they lined up something real special. I've been waiting for almost a week for this shit. I mean, like, for 50 grand, she better be worth it. You know what I mean? But it's supposed to be real. It's supposed to be a real rush, right? It's like a real fucking rush, right? Come here. I've been all over the world. You know, I've been everywhere. And the bottom line is, pussy's pussy. You know, every strip club, every whorehouse, it's all the same shit. You know, I just fucked a girl 2 days ago, and I don't even remember the color of her tits. But this is something you never forget, right? Right?
Never.
Never, right? Let me show you something. This is pretty sweet. Check this out. What do you think of this? Come on, let me see yours. Come on, let me see yours. We're all in the same club. What? I'll be out in a second, guy. Can I ask you something personal? Do you mind? How'd you do it? I mean, did you do it real slow? Or did you just... get it over with right away, because that's why I asked for the fucking gun. Because I just wanted to just fucking do it quick. You know what I mean? I just wanted to just get it over with. But now I'm thinking maybe, you know, maybe that, because I want to feel it. You know what I mean? I just want to fucking feel that shit. So I'm thinking, what do you think I should do?
Make it quick.
Make it quick. Yes. Yeah, that's, no, fuck that shit. Fuck this too fucking American, dude. I'm going fucking old school. Who wants this, motherfucker? Who wants this shit? Come on, motherfucker. Bring it.
Da haben wir wieder dasselbe Dilemma, das eigentlich auch der Businessman auf dem Plan ruft. Also auch der Typ will etwas erleben, an das er sich erinnert. Und das Problem ist aber, er hat schon so viel erlebt, dass er sich gerade deswegen an nichts mehr erinnern kann. Also auch da wieder dieser Frame, dieses fungible Begehren, also wo ich so alles haben kann, wo alles zu meiner Verfügung steht, alles, ja, Ware, die ich einfach konsumieren kann, da ist nichts mehr besonders, da gibt es nichts mehr, was mich hält. Und genau dadurch aber kommt es dann zu so einer Entgrenzung. Also der geht nicht damit um, dass er sagt, ich suche andere Erfahrungsqualitäten, sondern er sucht einfach stärkere, härtere Erfahrungen in derselben Qualität, nämlich Konsumakt. Das macht dieser Typ auch. Und das Spannende an dieser Szene ist, es begegnen sich eben nicht Gut und Böse, also Paxton, der da als Opfer drin ist, und dann Folterer eben als Täter, sondern es begegnet der Paxton so quasi einer möglichen Zukunft. Also wenn er da jetzt so in Amsterdam so weitergemacht hätte und dann auch noch ja, 20 Jahre so weitergemacht hätte, dann kennt er auch dieser Typ sein, der sagt, hey, ich habe gestern was mit einem Mädel gehabt und ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie die eigentlich ausgeschaut hat. Das kennt er sein, das kennt seine eigene Zukunft sein. Das finde ich ganz einen spannenden, geilen Punkt bei Hostel. Das kriegt man natürlich beim ersten Mal sehen fast nicht eine, weil natürlich, das ist so arg, was da passiert. Und der Paxton ist natürlich mega sympathisch, dass man das irgendwie emotional gar nicht so wahrnimmt, aber tatsächlich, gerade im Wording und so weiter, sind da wirklich ganz viele Cues drin, die sagen, das ist dieselbe Logik, das ist eigentlich das, was im Paxton erwarten würde. Also der wird schon seine Ways changen nach dem, was er da erlebt hat, aber das ist eigentlich das, was am Ende bei dem rauskommt, was die Burschen am Anfang machen. Richtig spannend, richtig geiler Dialog. Gleichzeitig natürlich auch spannend, was er dann am Ende sogar sagt, that's too American. Also, to make it quick is too American. Let's do it the old way. Dann packt er sich so ein Messer oder was. Das ist natürlich auch spannend, weil in Wirklichkeit genau was da passiert, nämlich eben, dass alles eingespannt wird als Ware, dass alles in Ware verwandelt wird, ist natürlich was, was zutiefst American ist, nach der Logik dieses Films. Also das ist natürlich auch spannend, der hat auch wieder dasselbe Bias, dasselbe Problem wie der Businessman, dass er das nicht checkt, dass er eben da Form und Inhalt verwechselt, also dass er nicht checkt, dass das wieder dieselbe Erfahrung ist, nur halt in ein bisschen anders, die er da in diesem Hostel. Ja, schau, jetzt habe ich so ein super Soundboard, habe es viel zu wenig benutzt natürlich heute, ist ja noch neu für mich. Gleichzeitig, ja, jetzt zum Ende hin machen wir das jetzt nochmal, schau her. Ja, das Ende. Das ist so geil, Wort. Und einmal geht's noch. Das Ende. Das Ende von Hostel ist ja eine super Geschichte. Da lohnt es sich wirklich reinzuschauen. Ein Punkt ist natürlich, und das ist schon ganz viele Leute aufgefallen, der ist ja relativ offensichtlich, Paxton, der Überlebende, der es dann schafft, aus diesem Hostel zu flüchten, ist einer, ja, der allerersten Final Boys. Also normal im Slasher kennt man das umgekehrt, da überleben dann die Mädels, die schaffen es dann, dass sie fliehen können oder dass sie sich dem Killer entgegenstehen können. Das ist halt also eine Genre-Trope, das hat natürlich viel mit Männlichkeit, Weiblichkeit auch zu tun. Also das ist durchaus ja eine spannende Geschichte, dass das einmal ein Boy ist. Aber noch spannender, jetzt passt auf, das wird ein echter Höhler. Ja, okay, was sagt ihr? Ich habe mir so witzig vorgestellt, wenn der dann kommt. Ich habe mir jetzt nicht so viel gegeben. Ja, wurscht. Aber auf jeden Fall, ganz am Ende passiert nochmal ein interessanter Twist, der against the horror grain geht, würde ich sagen. Ganz am Ende, für die, die es nicht wissen, die den Film nicht gesehen haben, schaut sich ihn an übrigens. Der Paxton trifft dann in einem Zug nochmal den Businessman, verfolgt den heimlich ungesehen auf so ein angesperrtes Bahnhofsklo, irgendwo in Berlin, glaube ich, ist es dann, und bringt den dort um. So ganz streng nach dem Talionsprinzip. Der Businessman hat den Josh den Hals aufgeschnitten, dasselbe macht er mit ihm, da kriegt das 1-1 quasi zurück. Das ist so Rache-Logik, die da ein wenig mitschwingt, das passt auch mal super. Das ist natürlich auch schon bemerkt worden. Zweiter Aspekt, der ist auch spannend an diesem Mord, ist, dass damit die Kette der Gewalt weitergeht. Das kennt man ja oft, wenn wer traumatisiert wird, dann würde es wieder rückgängig machen, nicht rückgängig machen, sondern bearbeiten, indem er eben die Szene wiederholt, nur mit umgekehrter Konstellation. Der Klassiker ist, der Papa, der so zuhört, der ist selber als Kind gehauen worden und dann nachher haut er selber zu und das ist natürlich so ein verquerer Versuch auch der Verarbeitung. Man spürt es nochmal durch, nur ist man in einer Machtposition diesmal und somit kann man das irgendwie, ja, oder hofft man das irgendwie bewältigen zu können, ist natürlich immer Blödsinn, aber so wird die Kette der Gewalt weitergeben und das passiert natürlich auch bei Hostel. Das ist halt ein bisschen so eine moralische Deutung, das ist so ein, ja, sagen wir mal, ich sag's jetzt einmal gemeint, so ein Schullehrer. Wenn man jetzt Hostels in der Schule anschauen würde, das wird eh nicht oft passieren wahrscheinlich, dann ist das so, wo der Schullehrer sagt, ja, und das können wir da jetzt lernen. Das Spannende ist aber bei Hostel an diesem Ende, dass wir tatsächlich zum ersten Mal, ich nehme jetzt einfach, weil das ist ein bisschen so die Logik in dem Film, Sex und Gewalt, das ist überhaupt immer so ein bisschen im Horror, Sex und Gewalt, das ist ja auch komplex in dem Film, Gewalt sozusagen, da als verkappte Sexualität natürlich, das ist das erste Mal, dass wir einen Akt, Mord oder Sex beobachten können, der nicht als Konsumakt gleichzeitig geframed ist. Also der Paxton mordet da einfach for real. Der hat wirklich Kontakt zum Leben, der hält wirklich das Leben in seinen Händen. Der zahlt nichts dafür, sondern der riskiert es, dass er sich da aufs Klo dem nachschleicht und dass er sich ja dann auch wirklich so mit dem einfach auseinandersetzt in einem Setting, in dem nicht vorher festgeschrieben ist, wie das zu laufen hat. Auch wenn der Paxton das dann natürlich festschreibt. Und das ist das eigentliche Spannende, also dass man sagt, da wird natürlich eine Kette der Gewalt weitergesponnen. Ist auch spannend, Deutung ist natürlich auch gut und das ist natürlich auch, ja, falls da jetzt, wer ist ja mit seinen Kindern in der Schule mal Hostel schauen würde, ist natürlich auch ein guter Punkt, glaube ich, den man da mitgeben kann und was Wertvolles fürs eigene Leben, wenn man das checkt, weil das ist ja, auch wenn man jetzt nicht die Kinder mit dem Gürtel hat, was man selber auch oft einmal macht aus Versehen. Bei mir ist es oft, dass ich, wenn ich eine gewisse Machtposition habe, zum Beispiel, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht arrogant werde, weil ich umgekehrt irgendwie so einen Trigger habe, dass ich immer glaube, die Leute sind mir gegenüber so arrogant. Jetzt eh nicht mehr so arg, aber das ist zum Beispiel bei mir sowas, wo ich auch so eine dramatische Kette ein wenig habe, wo ich ein wenig auf mich schauen darf. Und ja, das ist natürlich ein super Punkt, den Hostel da auch macht, aber eben der richtig spannende Punkt für mich ist dann am Ende, dass man sagt, da wird eigentlich nicht eine Kette weitergesponnen, sondern durchbrochen, nämlich zum ersten Mal macht wer was Echtes und bringt da einfach gescheit wen um, ohne dass er zahlt, ohne dass der festbunden ist, sondern for real. Also genau das, was der Businessman immer will, holt sich dann der Paxton, der Vegetarier Paxton eine am Ende und das ist, finde ich, ein richtig, richtig starkes Ende für diesen Film. Übrigens ein Ende, das der Eli Roth voll oft umgeschrieben hat. Ich glaube, das eigentliche Ende wäre so geplant gewesen, dass der Businessman mit seinem Kind unterwegs ist und dann bringt der Paxton das Kind um. Das haben sie aber Gott sei Dank ausgeredet, weil dann hätten ja keiner mehr Mengen. Also super geiles, perfektes Ende. Und ja, damit sind wir jetzt vorerst auch wieder mal am Ende. Boom! Ach, ich liebe es. Aber ich merke immer, es ist immer ein bisschen wie im berühmten Hans Huber-Clip zu die Schweden, wo er so dann nicht mehr reden kann, weil er so komisch Feedback reinkriegt. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zum Stottern anfange, während ich da mein Soundpad bediene. Ja, das wird sicher auch besser mit der Zeit. Man wird ja immer gescheiter mit der Zeit. Ja, also bevor wir jetzt da wirklich Anschluss machen, nochmal ein kleiner Wrap-Up. Der Wrap-Up. Also wir haben wirklich einen geilen Durchgang jetzt gemacht und haben, glaube ich, wirklich gesehen, was steckt hinter Hostel, was ist da philosophisch drin. Für mich entscheidend sind folgende drei Figuren. Nummer uno, wir haben gesehen, dass es wesentlich, und das hat natürlich sehr viel mit einer kapitalistischen Konsumlogik zu tun, dass es wesentlich einfach um ein Begehren geht, das sie an der Verfügbarkeit von allem und jedem und Sachen einfach aufgeilt und weniger um ein Begehren, das sie auf einen bestimmten Gegenstand ausrichtet. Dann haben wir gesehen, und das finde ich ist ein richtig spannender Punkt, dass eben dieses Begehren, das immer mehr Gegenstände sie einverleibt, das Gegenstände zirkulieren lassen, das Hexens sie steigern kann, das aber nirgendwo haften bleibt, dass dieses Begehren, das eben da ewig sucht und auf der Suche ist, dass das wesentlich natürlich auch mit einem grundlegenden Verlust zu tun hat und natürlich auch mit einer kulturellen Repression, zum Beispiel beim Businessman, der seine Homosexualität nicht auslebt und der dann deswegen den harten Scheiß machen muss in Slowakien. Ja? Oder auch wie beim Typ, dem der Paxton da begegnet, bei dem Ami, bei dem verrückten Kokser-Ami, der da gerade dabei ist, dass er jetzt loslegt, der sagt, hey, ich habe einfach schon alles gesehen und nichts, gibt mir mehr was, irgendwie kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Und deswegen muss es noch härter werden. Und dabei übersieht er natürlich, dass er wieder dieselbe Erfahrungsqualität hat, weil er geht halt wo rein und zahlt dafür, dass er was machen darf. Und an das wird er sich ganz bald auch wieder nicht erinnern können. Das ist so das Dilemma, das wirklich da im Zentrum steht bei Hostel. Und ich finde, das ist wirklich auch ein schöner Punkt, den man sich so ins Leben mitnehmen kann. Weil ich glaube, auch wenn man sowieso, man würde es ja nie offen zugeben, aber ich glaube, das ist was, was wir schon alle irgendwo auch eingespeichert haben vor Ort, dass wir uns Erfahrungen kaufen können und dass wir uns ja vielleicht auch Liebe kaufen können und dass, wenn wir uns das und das leisten können, dann könnten wir uns so und so fühlen und dann ging es uns so und so und dann war alles super. Und das ist im Endeffekt natürlich sehr extrem, wie das in Hostel dargestellt worden ist, aber ich glaube auch was, wo wir im eigenen Leben durchaus auch mal hinschauen dürfen, wie das bei uns ist. Wo glaubten wir, dass wir uns was kaufen können? Ha, jetzt ist aber was zum Reden aufgehört, da rattert es natürlich bei mir auch los. Erzähle ich dann beim nächsten Mal. Und ja, dritter Punkt, und den finde ich auch noch mega spannend, wirklich dieses Ende, das dann auch mit diesem klassischen Horrorende, das diese dramatische Kette bedient, dieses Bild von da geht die Gewalt weiter und Gewalt führt zu mehr, Gewalt aushebelt und ja, das den Paxton dann wirklich zu einem richtig obergeilen Horror-Hero für mich macht, weil der Einzige ist, der mal was Echtes macht, indem er halt den Typen, den Businessman da am Bahnhofsheidel heimsucht. Und der Businessman ist ja so grindig, der hat es ja verdient. Da, ich weiß, das sagt man nicht, aber der hat es ja wirklich verdient. Also das ist wirklich ein super Ende und ich glaube, da geht es nicht um die Kette der Gewalt, sondern da geht es wirklich auch darum, um diese Kette, dass man die ganze Zeit glaubt, man kann sich was kaufen und der Paxton hat da einfach die Schnauze voll und haut sich halt einfach rein ins echte Leben und schneidet ihm halt die Kehle auf. Also das ist ein spannendes Ding, ganz ein spannender Aspekt und auch was jetzt in die Interpretationen, die jetzt in der Forschung und so da sind, so viel sind das nicht bei Hostel, was, glaube ich, so jetzt da noch keiner gesehen hat. Also der Satz, wenn du ein Seminar mal so drüber machst, so ein Seminararbeit drüber schreibst, der Satz wirklich top of the pops jetzt in puncto Horrorforschung. Also aktueller, besser geht's nicht. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. Nicht nur am Ende der Episode, sondern auch am Ende dieser Staffel. Und ich muss sagen, da werde ich jetzt gerade wirklich ein bisschen einwendig fast. Mag ich nochmal Danke sagen, dass ihr das Projekt so mittragt, mit eurer Inspiration, mit so viel ja, geiler Kommunikation, mit so viel ja, tolle Nachrichten und auch tolle Begegnungen, die ich schon gehabt habe. Also danke, dass ihr Dr. Horror zu was ganz Besonderem macht. Richtig, richtig geil und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ja, und apropos, was da noch kommt, also wenn euch da noch was kommt, eine Idee, irgendwelche Inspirationen, nicht nur in Bezug auf die Episode, sondern in Bezug auf die ganze Staffel und auch auf die kommende Staffel, wenn ihr Ideen habt, Themen habt, was ihr sagt, das muss unbedingt dabei sein, wenn ihr Fragen habt, wo ihr sagt, hey, das würde ich aber gern wissen, was der Dr. Horror da dazu sagt, wenn ihr ja einfach euch denkt, hey, da könnte man doch das oder das oder das, die und die und die geile Aktion gemeinsam machen, wenn ihr irgendwelche Visionen habt in Bezug auf den Podcast, in Bezug auf das, was bei Dr. Horror so am Start ist, dann bitte lasst mir das wissen. Ich freue mich mega von euch zu hören. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam was machen. Ich freue mich wirklich, wenn wir in Verbindung sind. Ja, und wenn ihr Bock habt, Dr. Horror zu unterstützen, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet. Wenn ihr die Folgen mit Menschen teilt, von denen ihr das Gefühl habt, denen kennt es richtig taugen. Und natürlich, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, vergesst auf keinen Fall den Podcast zu abonnieren, damit ihr immer ganz vorn dabei seid in puncto Horrorforschung. Ja, meine Lieben, und damit bleibt mir wirklich nicht mehr recht wie mir zu sagen. Boah, jetzt will ich gar nicht aufhören. Jetzt bin ich fast wirklich gerührt fast gerührt, wenn man sagt, man ist fast gerührt, ist man meistens wirklich gerührt, ich bin auch wirklich gerührt, ein bisschen feucht, während du schon die Augen litzt. Ja, aber trotzdem, es ist halt so, gell? Wir müssen uns trennen, der Papa muss weg und wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder in Staffel 2. Dazwischen gibt es auch was Geiles, ein neues Format, die werde ich da mitnehmen, wirklich so auf die Forschungsreise, das wird ganz spannend. Aber ja, für jetzt einmal bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer eines, ihr wisst, was ich meine. Good Friday, good night, euer Doktor Horror.